So, unser Seminar heißt also vom Text zur Predigt, Homiletikseminar Teil 1. Da steckt schon das erste Fremdwort drin. Homiletik kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich Gestalten, Gestaltungslehre, Gestaltungsseminar, nämlich wie man eine Predigt gestaltet, wie man eine Bibelarbeit gestaltet, wie man vom Text zur Predigt kommt. Homiletikseminar, Teil 1, vom Text zur Predigt. Wenn wir uns vorstellen, ein Schreiner, ob es nun ein Berufsschreiner ist oder ein Hobbyschreiner, wie manche von euch sind, will einen Schrank bauen. Was braucht er? Er braucht zunächst mal Kenntnisse, vielleicht eine Ausbildung oder Kenntnisse, die er sich sonst irgendwie erworben hat. Er braucht das Material, das Holz und die Schrauben und all die Dinge. Er braucht Werkzeuge. Er braucht gegebenenfalls Maße, damit der Schrank auch dann in die Lücke passt und so weiter. Und wir wollen jetzt heute mal einen besonders schönen Schrank bauen. So wie man das schulmäßig machen würde. Später in der Praxis, früher bei der Bundeswehr hat man gesagt, läuft es dann gefechtsmäßig. Das ist dann nicht identisch mit schulmäßig. Aber es ist gut, wenn man den schulmäßigen Aufbau mal durchexerziert hat. Später wird dann manches sich von alleine einrenken, aber der Grundaufbau, denke ich, wird bleiben. Also wie gehen wir vor, wenn wir einen schönen Schrank bauen? Oder wie gehen wir vor, wenn wir eine Predigt mal richtig schulmäßig ausarbeiten wollten? Das Erste und Wichtigste ist, das Gebet um die Führung durch den Heiligen Geist. Warum sollen wir um Führung bitten? Weil wir eben nicht irgendeine rein weltliche Sache weitergeben, weil wir nicht irgendeinen Vortrag halten, weil wir nicht irgendwie ein Thema rüberbringen, beruflich, sondern weil wir Gottes ewiges Wort weitergeben. Und da möchte ich gerne zu Beginn, dass wir diese vier Bibelstellen aufschlagen nacheinander, denn sie haben alle damit zu tun. Jesaja 66, Vers 2, ein sehr wichtiges Wort, das mich schon oft angesprochen hat, tief berührt hat. Jesaja 66, Vers 2. Da sagt der Herr durch Jesaja, Vers 1, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo wäre denn der Ort meines Ruhesitzes? Wir können in Klammern hinzufügen, wo wäre denn die Predigt, die ihr alleine aufbauen könntet? Hat doch meine Hand dies alles gemacht, und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Ich glaube, das ist die richtige Haltung, bevor wir eine Predigt ausarbeiten, bevor wir eine Bibelarbeit halten wollen, wie es hier beschrieben ist, mit zerschlagenem Geist, ein Elender, einer, der leer ist, einer, der gar nichts zu bringen hat, der gar nichts in sich hat und einer, der zittert vor dem Wort Gottes. Das heißt, der Ehrfurcht hat vor dem Wort, der weiß, hier gebe ich Gottes Worte weiter. Wo Gottes Odem drin ist, wo Gottes Geist drin steckt, diese Worte gebe ich weiter. Und das ist was Heiliges. Da muss ich im Bild gesprochen die Schuhe ausziehen und sein Wort weitergeben. Das ist die richtige Haltung. Elend, zerschlagenen Geistes, zitternd vor Ehrfurcht vor dem Wort. Ich muss gestehen, mir ist diese Haltung nicht immer bewusst. Ich glaube, ich bin auch schon anders an Bibelabschnitte gegangen, aber ich will das hier wieder neu hören. Was Gott selber sagt, auf den blickt er, der Ehrfurcht hat vor seinem Wort. Dann gehen wir ins Neue Testament, Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 27. Ich habe den Vers vorhin aufgegriffen im Gebet. Johannes 3, Vers 27. Johannes, der Täufer, antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Und darum bitten wir um Führung durch den Heiligen Geist. Wir möchten gerne eine Botschaft weitergeben, die aus dem Himmel kommt. Nicht die ich mir ausgedacht habe, die in meinem Kopf entstanden ist oder die ich mir zusammengelesen habe in ein paar Büchern. Ich möchte was weitergeben, wo Gott mich beschenkt hat. Ich kann mir nichts nehmen, es sei denn, dass es mir gegeben wird, aus dem Himmel, vom Herrn. Dann ein Buch weiter in der Bibel kommt die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 31. Ich habe über diesen Vers letzten Sonntag gesprochen. Bernd war dabei in Schwäbisch Gmünd. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, hier ist die erste Gemeinde gemeint, in Jerusalem, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, wir sehen, bevor sie das Wort Gottes geredet, gepredigt haben, haben sie gebetet. Zuerst das Gebet. Als sie gebetet hatten, da bewegte sich die Stätte. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann haben sie das Wort weitergegeben. Das ist eine schöne Reihenfolge. So soll es auch bei uns sein. Zuerst das Gebet, dann neu das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, mit dem Herrn selbst und dann das Weitergeben des Wortes Gottes. Noch eine letzte Stelle in diesem Zusammenhang, die mir wichtig ist. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Ein weiser Rat des Apostels Paulus in seinem letzten Brief, der erhalten ist an seinen jungen Freund, Mitarbeiter Timotheus. 2. Timotheus 2, Vers 15. Da schreibt er: Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Interessant ist hier, dass Paulus das Weitergeben des Wortes Gottes verknüpft mit dem Leben, mit dem Glaubensleben, mit dem geistlichen Leben des Verkündigers. Er sagt, bevor du verkündest, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter. Gott möchte bewährte Menschen, die sein Wort weitergeben. Da kann nicht gerade der erste Beste kommen und sein Leben ist alles andere als schriftgemäß und er macht dem Herrn noch viel Unehre und dann vorne stehen und das Wort Gottes weitergeben. Das passt nicht zusammen. Zuerst danach streben, dem Herrn sich bewährt zur Verfügung zu stellen und damit man sich nicht schämen muss. Denn sonst würde man dem Feind Angriffsflächen bieten, vorne stehen und das Wort verkündigen und im Leben unbereinigte Dinge haben oder ja Gebiete, die nicht unter Jesu Herrschaft sind, das ist gefährlich. Da bietet man dem Feind wirklich große Flächen und dann das Wort in gerader Richtung schneiden. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das noch bedeutet, dieses in gerader Richtung schneiden, dass das auch mit heilsgeschichtlicher Auslegung zu tun hat. Das haben wir schon bei anderer Gelegenheit erörtert. Vielleicht gehe ich ganz kurz nachher bei einem der Unterpunkte nochmal drauf ein. Das Gebet um Führung durch den Heiligen Geist. Ganz wichtig. Die Vorbereitung einer Predigt beginnt schon lange vor der Vorbereitung. Sie beginnt mit meinem Leben. Sie hat zu tun mit meiner Beziehung zum Herrn. Sie hat zu tun mit Gehorsam und Hingabe. Sie hat zu tun mit Bewährung. Sie hat damit zu tun, dass mein Leben stimmt. Dann werde ich ein gebräuchliches Gefäß sein können. Ich weiß, dass Gott auch Menschen gebrauchen kann, in deren Leben noch nicht alles stimmt. Wenn das nicht so wäre, wen könnte Gott dann gebrauchen? Ja, es geht hier nicht um Idealismus und Perfektionismus. Aber so viel an mir liegt, will ich mich bestreben, mich bewährt darzustellen. Eine Predigt erfährt also in gewisser Weise eine doppelte Geburt. einmal in der Studierstube und einmal dann auf der Kanzel. Und es kann sein, dass ich eine ganze Weile schwanger gehe mit einer Predigt. Besonders dann, wenn ich weiß, ich soll am 19. März eine Predigt halten und jetzt ist erst der 5. Januar und ich habe über 2 Monate Zeit, mich auf die Predigt einzustellen. Das ist bei mir selten der Fall, aber vielleicht bei jemandem, der seltener verkündigt, dann kann die Predigt lange mit einem schwanger gehen. Das wäre in jedem Fall besser, wenn man eine längere Vorbereitungszeit hat. Aber ich selber versuche, wenigstens schon mich ab Wochenmitte einzustellen auf die Botschaft, die ich am Sonntag weitergeben soll und will. Dass ich dann auch schon anfange, mir Gedanken zu machen und so weiter, wie wir jetzt gleich im nächsten Unterpunkt sehen werden. Es ist ein ganz wichtiges Gebet. Herr, schenke mir, oder wenn ich für einen anderen Bruder bete, schenke dem Bruder eine wirkliche Botschaft von dir, nicht nur eine Predigt. Ihr Lieben, ich wünsche uns allen das Vermögen, dass wir Predigten unterscheiden können, ob sie Predigten sind oder ob es Botschaften sind vom Herrn. Und ich freue mich jedes Mal sehr, wenn eine Verkündigung für mich eine wirkliche Botschaft vom Herrn wird. Das hängt auch mit mir selber zusammen, nicht nur mit dem Verkündiger. Wie ich zuhöre, ja, wie ich drauf bin, wie ich zum Herrn stehe, das ist sicher. Aber wenn ich der Verkündiger bin, dann ist es mein Ringen. Herr, lass mich eine Botschaft von dir weitergeben, nicht nur eine Predigt. Eine Predigt kann ich mir auch zusammenschreiben aus ein paar Büchern und ein paar Beispiele noch dazu und hier noch was und da noch was zusammengerührt, ja, dann ist eine Predigt. Aber eine Botschaft vom Herrn ist etwas anderes. Und ich bin manchmal tief traurig, wenn ich merke, da ist nur eine Predigt, aber da ist keine Botschaft dahinter. Da ist nicht das Wort Gottes durch den Verkündiger durchgegangen, das hat ihn nicht selbst auf die Knie gebracht und das hat ihn nicht selber durchgeschüttelt. Und das merkt man irgendwie, wenn das nur durch den Kopf gegangen ist und nicht durch das Herz durch. Also bitte, vielleicht übernimmt das auch jemand für sich. Das ist immer wieder mein Gebet. Herr, schenke mir eine wirkliche Botschaft von dir. Das ist praktisch hier so der vorbereitende Teil im Gebet. Das soll aber nicht heißen, dass das Gebet damit abgehakt ist. Das Gebet soll sich wie ein roter Faden durchziehen. Von der Vorbereitung, der Verkündigung, schon mit der Bitte, welche Botschaft soll ich weitergeben? Dann bis hin durch die Vorbereitung hindurch, beim Weitergeben und auch noch nach der Verkündigung. Das Gebet ist die Klammer und der tragende Grund der ganzen Verkündigung. Das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Es gibt natürlich 2 ganz verschiedene Situationen. Es kann sein, dass mir ein Text, ein Bibeltext vorgegeben ist für eine Predigt, für eine Bibelarbeit. Es kann aber auch sein, dass ich einen freien Text wählen kann. Und ich kann euch sagen, mir ist es lieber, ein Text ist vorgegeben. Das mag vielleicht mühsamer sein, wenn es ein alttestamentlicher Text ist oder einer, der mir nicht vielleicht auf Anhieb liegt und zu dem ich noch nicht so viel in meinem Ordner drin habe an Material. Das mag dann schwieriger sein, aber die Qual der Wahl bleibt mir erspart. Das ist manchmal für mich ganz schwierig, vor dem Herrn zu erkennen, welche Botschaft ist denn dran am nächsten Sonntag oder in der Bibelarbeit am Mittwoch oder wo es ist. Das ist gar nicht so leicht. Die Bibel enthält über 800 Kapitel, ja. Was ist dran? Welche Botschaft ist jetzt dran für diese Situation, für diese Zuhörer? Mir ist es einfacher, ein Text ist vorgegeben, als wenn ich wählen muss. Aber wenn der Text frei ist, muss ich erst recht beten. Herr, was ist dran? Welche Botschaft soll ich an dem Tag weitergeben? Nun, in eurer Situation wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit mehr so sein, dass die Texte vorgegeben sind, dann entfällt diese Qual der Wahl und wir können uns von Anfang an konzentrieren auf den vorgegebenen Text. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Lesen des Textes und das Notieren der ersten spontanen Einfälle. Es ist wichtig, den Predigttext wiederholt intensiv zu lesen, betend zu lesen. Nicht erst an dem Samstagabend, wenn ich mich hinsetzen will und für den nächsten Sonntagmorgen die Predigt niederschreiben, das wäre zu spät. Den Predigttext im Gebet einweichen, indem ich ihn mehrmals lese, ohne Hilfsmittel, nur den Text, vielleicht in verschiedenen Übersetzungen lesen. Und dann mir schon erste Gedanken niederschreiben, Erkenntnisse, die ich vielleicht schon mal hatte, die ich schon in meiner Bibel vermerkt habe oder die mir spontan kommen beim Lesen, Bilder, Vergleiche, die mir einfallen, Assoziationen, Gedankenverbindungen dazu, Missverständnisse, die vielleicht entstehen könnten bei mir oder bei dem Hörer gleich irgendwie notieren, Ereignisse der letzten Woche damit in Verbindung bringen, unverständliche Stellen gleich anstreichen und mich schon auf die Suche machen, um das zu erhellen, um da Gutes darüber zu lesen, damit diese Stellen hell werden. Das alles gehört unter die Rubrik das Lesen des Textes und das Notieren der ersten spontanen Einfälle. Ich weiß, im Eifer des Gefechts wird es vielleicht auch mal sein, dass man sich gleich hinsetzen muss und gar nicht erst lange da vorweichen kann. Das ist dann was anderes, dann kann der Herr auch helfen. Aber wenn wir wissen, wir sind in 3 Wochen dran mit einer Verkündigung, dann können wir ruhig schon wiederholt vorher den Text lesen. Das mache ich also im Korintherbrief jetzt laufen, dass ich schon lange vorher die Texte lese und mir Gedanken mache und notiere in meiner Bibel. Zum dritten Punkt. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Exegese. Hier liegt jetzt der Schwerpunkt von unserem Seminar heute Nachmittag. Die Exegese, das heißt die Auslegung. Hier geht es zunächst um die Frage, was sagt der Text an sich? Noch keine Anwendung auf den Hörer. Was will ich da in meiner Predigt dem Hörer mitgeben? Sondern zunächst mal die Frage, was sagt der Text an sich? Ganz gelöst und nicht verkoppelt mit dem Hörer. Und das ist wichtig, dass ich den Text so lese, mit der Fragestellung, was wollte Gott hier durch diesen Abschnitt damals sagen, als er dieses Wort dem Propheten geschenkt hat, Jesaja oder dem Mose oder dem Paulus oder dem Judas oder wer das geschrieben haben mag. Was sagt der Text an sich? Da müssen wir uns schon die Frage stellen, lasse ich wirklich meine Gedanken von der Heiligen Schrift beeinflussen oder benutze ich die Bibel, um meine eigenen Gedanken zu beweisen? Da müssen wir redlich sein und eben diese Ehrfurcht haben vor dem Wort, dass ich wirklich erkennen will, was will denn Gott da sagen? Und nicht meine eigenen Gedanken schon beieinander haben und dann noch ein paar Bibelstellen suchen, die diese Gedanken bestätigen und stützen. Das wäre nicht redlich. Bei einer Textauslegung kommt alles darauf an, dass ich erkenne, was sagt der Text an sich? Das ist mal die erste und wichtigste Fragestellung. So, und dazu lese ich den ursprünglichen Text nochmal. Wenn möglich, im Hebräischen oder im Griechischen. Das wird nur wenigen vergönnt sein, in den Ursprachen lesen zu können, aber es gibt heute gute Hilfsmittel. Es gibt Interlinear-Bibeln für das Alte Testament, in Hebräisch-Deutsch noch nicht ganz vollständig, aber schon Teile jedenfalls davon. Und im Neuen Testament, die Griechisch-Deutsch-Interlinear, die gibt es, die kann man sich besorgen. Nicht ganz billig, aber ein wertvolles Hilfsmittel, wenn man mehr in dieser Arbeit drin steht, in der Verkündigungsarbeit. Dann sollte ich wenigstens, wenn ich dieses Interlinear nicht habe, in einer wortgetreuen Übersetzung den Text lesen. Elberfelder, Menge, Schlachter, es mag noch mehr geben, aber das sind so die bekanntesten. Ich kann auch eine Bibel verwenden mit Erklärungen, hier, wo einzelne Worte vielleicht erklärt werden, noch nicht ausgelegt, aber Worterklärungen, Scofield, von der ich viel halte, von den Erklärungen Scofields, von der Thomson halte ich persönlich weniger, aber auch damit kann man arbeiten natürlich. So, erstmal den ursprünglichen Text lesen. Was wollte Gott damals durch diesen Abschnitt sagen zu seinen Hörern? Dann B, Lesen des Kontextes, des Textzusammenhangs. Was steht vorher und was steht nachher? Schaut, und wenn ich eine Predigt zu halten habe über den Philemonbrief, da soll der Philemonbrief durchgenommen werden und das sind vorgegebene Verse, die Verse 4 bis 6. Welchen Kontext muss ich lesen? Ja, ganz klar, den ganzen Philemonbrief, weil es ist ein Zusammenhang, ein Brief. Ich meine, wenn ich den ganzen Römerbrief lesen müsste, das wäre schon schwieriger, aber den Philemonbrief, ein Kapitel, das kann ich lesen. Ich kann diese Verse 4 bis 6 nicht wirklich auslegen, wenn ich nicht den ganzen Brief lese. Das ist der Kontext von Philemon 4 bis 6. Oder wenn ich dran bin mit Römer 11, 33 bis 36, das ist dieser Lobpreis des Paulus, nachdem er Gottes Geschichte mit Israel eingefügt hat in den Kapitel 9 bis 11. Wenn ich über diesen Text predigen soll, dann muss ich mindestens die Kapitel Römer 9 bis 11 lesen. Die hängen ganz eng zusammen mit den Versen 33 bis 36. Das muss ich machen, diese Mühe muss ich mir tun, die drei Kapitel zu lesen. Es wird selten sein, dass ich drei Kapitel lesen muss des Kontextes, aber hier wäre es der Fall. Und in Matthäus 4, vielleicht können wir das mal mit aufschlagen, Matthäus 4, wenn ich zu predigen hätte über die Verse 12 bis 17 im Matthäusevangelium. Es könnte ja sein, dass das mal dran ist. Das ist überschrieben hier mit Bußpredigt in Galiläa. Also Jesus geht in seinem Verkündigungsdienst zuerst rauf nach Galiläa, damit sich dieses Jesaja-Wort erfüllt und er predigt dort, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wenn ich über diesen Abschnitt zu predigen hätte, dann muss ich als Kontext mindestens das ganze Kapitel 4 lesen im Matthäus-Evangelium. Warum? Wenn ich das nicht mache, dann würde ich nicht sehen, dass vor seinem öffentlichen Predigtdienst die Versuchung Satans war, stattfand und dass er hier in dieser Versuchung bestanden hat, dass er diese Versuchung einfach durchstanden hat im Vertrauen auf den Herrn und jetzt konnte er predigen. Und jetzt konnte er mit Vollmacht predigen. Seine Vollmacht kam aus der bestandenen Versuchung in Matthäus 4. Und es wäre ganz wichtig, dass ich das mit hineinnehme, wenn ich über den öffentlichen Predigtdienst spreche. Da würde ich vorwegnehmen, dass Jesus zuerst hier sich bewährt hat in der Versuchung und dann hat er gepredigt. Und dann würde ich auch den nächsten Abschnitt mit reinnehmen. Da heißt es nämlich, da sagt er, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann würde ich sagen, da sehen wir es. Zuerst das Bestehen in der Versuchung, das Bewähren im Leben mit dem Herrn, dann die Verkündigung und daraus wird Vollmacht erwachsen, dass wir auch Menschenfischer sein dürfen. So sehen wir hier einen Zusammenhang in dem Aufbau. Ich konnte es jetzt nur so kurz anreißen, aber ich denke, das ist deutlich geworden. Es ist wichtig, den Kontext mit einzubeziehen für die Verkündigung. Kommen wir zu Punkt C, die Einzelexegese. Alle von uns, die fotografieren, die wissen, dass man mit dem Zoom näher rangehen kann. Man kann aber auch mit dem Zoom weiter weggehen von einem Objekt. Und hier wäre jetzt zunächst mal das Rangehen, das mikroskopische Betrachten des Textes, nämlich, dass ich erstmal die Bedeutung von bestimmten Worten kläre, die da vorkommen, von Sätzen, von Versen, dass ich mir Begriffe vornehme und mal ein mikroskopisches Studium mache, ja, wenn da der Begriff Friede im Text vorkommt, dass ich mal in der Konkordanz schaue, wo kommt denn dieser Begriff noch vor im Neuen Testament und in welchen Zusammenhängen. Oder wenn der Begriff Zweifel da vorkommt, dass ich mir mal Parallelstellen anschaue, wo ist denn noch vom Zweifel die Rede. Das ist wichtig, dass stellt den ganzen Text in einen größeren biblischen Zusammenhang. Und wenn ich biblisch predigen will, dann brauche ich das. Dann kann ich nicht einfach nur so ein kleines Bröckchen daraus hauen aus dem Steinbruch der Bibel. Ich muss die ganze Bibel mit immer im Blick haben. Oder wenn da ein Ortsname vorkommt, dass ich auch auf der Landkarte schaue, wo war denn das jetzt und wie lange brauchte man denn, um dahin zu kommen und so weiter. Das ist Einzelexegese unter dem Zoom, unter dem Mikroskop. Und dann kann ich genauso mit dem Weitwinkel etwas weiter weggehen von dem Text, dass ich mir die Gesamtstruktur des Textes anschaue. Wo sind Aussagesätze? Was sind Folgerungen daraus? Was sind Behauptungen? Was sind Begründungen? Kommt in dem Text Ironie vor? In der Bibel gibt es Ironie, Spottrede. Wo ist Apologetik? Wo wird hier biblische Lehre verteidigt gegen Irrlehre, gegen die Einflüsse der Gnosis oder gegen pharisäische Gesetzlichkeit und so weiter? Wo kommt Rhetorik vor? Das gibt es auch. Das sind Dinge, die ich mir anschauen kann unter dem Weitwinkel, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, noch von dem Text. Dann etwas ganz Wichtiges, was wir nachher auch in der Übungsgruppe ein bisschen üben wollen, die heilsgeschichtliche Einordnung des Textes. Wo steht dieser Text? Erstmal grundsätzlich, steht er im Alten Testament oder im Neuen Testament? Das sind schon mal zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Wo steht der Text? Und dann, wer ist der Adressat? Wer ist der Angeredete? Eine Einzelperson? Ist das Wort Gottes an Mose oder an Josua oder an David oder an wen richtet er sich? Oder ist es eine definierte Gruppe? Das ganze Volk Israel zum Beispiel? Oder die Ältesten Israels? Oder an wen geht es? Oder sind es im Neuen Testament Christen, die angesprochen werden? Einzelne Christen? Oder die ganze Gemeinde Jesu? Ist es Israel zur Zeit der großen Trübsal, zukünftig? Oder ist es Israel zur Zeit des tausendjährigen Reiches? Das ist sehr wichtig festzustellen bei Texten im Alten Testament und in den Evangelien, dass ich diese Analyse zuerst mal mache. An wen richtet sich der Text? Ich kann nicht biblisch predigen. Ich werde garantiert das Thema verfehlen, wenn ich diese heilsgeschichtliche Einordnung nicht vorher vornehme. Und das ist kein Hexenwerk, das ist möglich, wenn ich die Bibel so in ihrem Grundaufbau kenne, wenn ich ein wenig gelernt habe, heilsgeschichtlich zu denken, dann ist es garantiert möglich, den Text so einzuordnen. Es gibt Aussagen, bei denen man es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, aber das ist vielleicht seltener der Fall. Und ihr wisst alle, ein Grundübel unserer heutigen Zeit ist ja eine geschichtslose Schriftauslegung, dass man einfach biblische Aussagen aus dem Zusammenhang reißt und nicht heilsgeschichtlich einordnet, dass man einfach alttestamentliche Worte nimmt und die auf heute überträgt. Ich sage das nicht gerne, aber ich muss das mal so pauschal sagen. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung zum Beispiel ist das einer der größten Schwachpunkte, neben allen vielen Stärken, die da sein mögen, aber das ist ein ganz, ganz übler Schwachpunkt, dass nicht heilsgeschichtlich ausgelegt wird, dass einfach Worte aus dem Alten Testament, alttestamentlicher Segen zum Beispiel, der dem Volk Israel versprochen war, übertragen wird auf die Gemeinde Jesu, die heute einen ganz anderen Weg geht, die eine ganz andere Einordnung hat, für die ganz andere Prinzipien gelten. Also bitte ganz, ganz dick anstreichen, die heilsgeschichtliche Einordnung des Textes. Und dann, was mindestens genauso wichtig ist, da habe ich mich jetzt vertan, es ist nicht E, sondern F, was da jetzt kommt als nächstes. Das Erkennen der Hauptaussage des Textes. Das Erkennen der Hauptaussage. Was wollte Gott damals, als er dieses Wort an Menschen richtete, damit sagen? In welche Situation sprach er hinein? Was ist die Hauptbotschaft? Was ist der Leit- und Zielgedanke dieses Abschnitts? Also daran hängt alles, dass wir das erkennen. Das ist wirklich eminent wichtig. Jay Adams, der ja bekannt geworden ist durch das Buch Befreiende Seelsorge, der hat auch etwas Wichtiges über Predigtlehre, über Homiletik gesagt. Er sagt, es gibt wenige Mängel in der Verkündigung, die sich so katastrophal auswirken, wie die Versäumnis, den eigentlichen Zielgedanken, die Hauptbotschaft, den Skopus eines Textes herauszufinden. Wenn das versäumt wird, der Skopus, so wird es genannt, ja, das ist einfach dieser Zielgedanke, Leitgedanke, Hauptgedanke. Der Abschnitt und daher das Wort Gottes selbst wird dann missrepräsentiert, missbraucht und misshandelt, wenn der eigentliche Leitgedanke nicht entdeckt wird. Folglich gehen Kraft und Vollmacht verloren. Ein Zitat von J. Adams. Zum Beispiel, Luther war ein sehr guter Prediger. Ja, also da können wir nicht drankommen wahrscheinlich, können wir ihm nicht das Wasser reichen. Aber auch von ihm wird mal berichtet, dass er über Johannes 2, 1 bis 11 gepredigt hat, die berühmte Hochzeit zu Kana. Und dann war seine Hauptaussage in dieser Predigt nur die Tatsache, dass Jesus auf einer Hochzeit war. Ja, wenn man aber anschaut, wann Luther diese Predigt gehalten hat, es war eben kurz vor seiner eigenen Hochzeit, dann ist klar, warum er diesen Hauptgedanken da betont hat. Er war katholischer Mönch und er hat eine katholische Nonne geheiratet und da war das schon was Außergewöhnliches und darum musste er wahrscheinlich vor seinen Zuhörern diesen Gedanken so betonen. Jesus war auf einer Hochzeit, das ist was Biblisches, eine Hochzeit, Jesus war auch da, ja. Und dann hat er das so ausgelegt und gar nicht darauf eingegangen, auf die eigentliche Botschaft. Das war nämlich nicht der Leitgedanke von Johannes 2, 1 bis 11, das war nur ein Nebengedanke, ganz sicher. Was ist die Hauptaussage dieses Textes? Jesus macht dort in seinem ersten Zeichen Wasser zu Wein. Und da liegt die Botschaft drin, dass er nun den Freudenwein des Evangeliums bringt gegen die Wassersuppe der Gesetzesfrömmigkeit der Pharisäer. Das will da zum Ausdruck gebracht werden, dass das Evangelium Freude bringt, nämlich die Botschaft von der Gnade, von der Befreiung von Sünde, dass Gott uns umsonst angenommen hat, ganz ohne Verdienst und Würdigkeit, gegen die Wassersuppe der Gesetzesfrömmigkeit. Also, was ist der Hauptgedanke eines Abschnitts? Ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Was ist zum Beispiel bei Wundern, bei Zeichen und Wundern, was ist da die Hauptabsicht, warum uns das berichtet wird? Ist gar nicht auf Anhieb so leicht zu erkennen. Oder bei Gleichnissen, auch nicht leicht. Was ist da die Hauptaussage? Oder bei alttestamentlichen Texten, da müssen wir uns schon die Mühe machen, wirklich zu erforschen, was wollte Gott damals sagen durch dieses Wort an seine Hörer, an die es weitergegeben wurde. Es könnte dann dahin kommen, dass ich die Hauptbotschaft des Textes in ein Thema formuliere, dass ich das zum Ausdruck bringe in einem griffigen Thema, das ich jetzt über diesen Text schreiben würde. Das muss nicht in jedem Fall später so ausformuliert sein, aber ich halte es für sehr hilfreich. Ich mache es eigentlich fast immer, dass ich einen Text, den ich verkündige, unter ein Thema stelle. Das Thema könnte heißen gewinnender Lebensstil oder verheißungsorientiertes Denken, hat Dieter einmal eine seiner Predigten genannt. Ein kurzes, ein knackiges, ein gut einprägsames Thema. Nicht in drei Schachtelsätze verpackt, sondern möglichst kurz und prägnant. Oft wissen die Hörer ein paar Stunden nach einer Predigt nur noch ein paar Geschichten, die weitergegeben wurden, aber nicht mehr das Thema. Warum nicht? Wurde es nicht genannt? Blieb es verborgen in den Ratschlüssen des Predigers, das Thema? Ein Mann wurde mal nach einem Gottesdienst gefragt, worüber der Verkündiger gepredigt hätte. Er antwortete, über Sünde. Und, was hat er gesagt? Nun, sagte der Mann, ich glaube, er war dagegen. Das wusste er noch. Mehr kam nicht mehr rüber, gell? Und so geht's sicher manchen. Wie oft habe ich schon die Probe aufs Exempel gemacht, als ich noch in Karlsruhe wohnte, da hatte ich oft Auswärtsdienst und dann kam ich zurück, wenn gerade bei uns die Versammlung zu Ende war und dann kamen die Leute gerade aus dem Saal und dann fragte ich unmittelbar nach der Verkündigung, du, was war denn heute dran? Und ein Großteil der Leute konnte mir nicht mehr sagen, was dran war. Das war sehr peinlich, ja, sehr peinlich. Sie wussten nicht mehr, welcher Text zum Beispiel gelesen worden war und welches Thema. Manchmal konnten sie nur noch grob sagen, irgendwas aus dem Alten Testament oder was aus dem Neuen. Und ich will jetzt da keinen Stein auf die Karlsruhe werfen. Ich weiß nicht, wer das bei uns weiß hier in Mannheim, wenn er unten rauskommt nach der Verkündigung. Das ist ganz, ganz schade. Und ich glaube, das Gleiche ist anwendbar auf Bibelkreise, auf Jugendkreise, auf Sonntagsschule. Es wäre wichtig, dass unsere Zuhörer hinterher wissen, das Thema war dran. Wir fragen natürlich auch unsere Kinder, was war denn heute dran? Und nicht immer können sie uns sagen, was dran war. Das hängt natürlich auch von vielen anderen Dingen ab. Aber es sollte klar rüberkommen in der Verkündigung, das Thema. Negativbeispiele zu unklar formulierten Themen, so wischiwaschi-mäßig ist zum Beispiel, wenn einer über Römer 7 predigt und nennt dann das Thema Gedanken zu Römer 7. Ja, das ist natürlich kein Thema, Gedanken zu Römer 7. Aber die meisten Predigten müssten wohl die Überschrift kriegen, Verschiedenes. Das wäre die korrekte Überschrift, gell, über die meisten Predigten. Aber das ist nicht gut. Ich möchte hier aus dem Buch zitieren, das mir der Dieter gegeben hat, für das ich sehr dankbar bin, ein sehr gutes Buch, Haddon Robinson, Wasser auf dürres Land, biblisch predigen. Da schreibt hier dieser Mann als erfahrener Prediger, Royal Howe untersuchte eine Vielzahl von Predigtkassetten, besprach ihren Inhalt mit Laien und kam zu dem Schluss, gewöhnliche Gemeindebesucher beklagten einmütig, dass die Predigten zu viele Gedanken enthielten. Aber diese Beobachtung erscheint mir noch zu ungenau. Predigten scheitern nicht daran, dass sie zu viele Gedanken enthalten, sondern wenn diese Gedanken mangelhaft miteinander verknüpft sind. Solche zerrissenen Predigten sind eine große Gefahr, vor allem für die Prediger, die bibelorientiert arbeiten wollen. Häufig werden nur Kommentare zu einzelnen Worten oder Sätzen eines Abschnitts gegeben, aber nicht daran gedacht, diese Bruchstücke zu einem Ganzen zusammenzufügen. Die Predigt sieht dann oft so aus, am Anfang steht eine alltägliche Geschichte aus dem normalen Leben, dann folgen mit gleicher Betonung Bemerkungen zu Worten und Sätzen des Bibelabschnitts und den Abschluss bildet, wenn überhaupt, eine verschwommene Ermutigung zur Anwendung, weil der Prediger meist auch für sich selbst keine Anwendung gefunden hat. Die Zuhörer gehen in ihren Alltag zurück, ohne dass sie eine Botschaft erreicht hat, nach der sie ihr Leben ausrichten können, weil eine solche Botschaft vom Prediger selbst nicht vorbereitet war. Das sind sehr wichtige, gute Sätze von Robinson zu diesem Bereich. Und darum, glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir nicht nur ein Thema formulieren, sondern wenn wir später auch noch eine Gliederung hinzufügen zu dem Thema. Eine Gliederung. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass es unbedingt als Gesetz der Meder und Perser sein muss, einen Abschnitt zu gliedern. Ich glaube, dass man Bibeltexte auch, gerade kürzere Texte, Vers für Vers auslegen kann, ohne dass man ein großes Thema angibt oder vielleicht das Thema wenigstens angeben, aber ohne dass man jetzt genau 3, 4, 5 Gliederungspunkte bringt. Der Dieter hat uns am letzten Sonntag ein hervorragendes Beispiel gegeben, wie er diese Verse aus dem Philipperbrief ausgelegt hat, Vers für Vers, ohne sie jetzt in Gliederungspunkte zu pressen, aber es war systematisch, es war logisch, es ging eins aus dem anderen vor, eine ganz, ganz wertvolle Botschaft. Aber ich glaube, dass gerade bei längeren Abschnitten es sehr hilfreich ist, sie zu gliedern. Für mich selbst als Verkündiger, aber erst recht für den Zuhörer. Und ich mache euch Mut, mindestens 2 Gliederungspunkte, maximal 7. 2 bis 5 Gliederungspunkte sollten eigentlich die Regel sein, nur in Ausnahmen mehr. Ich habe ein paar Predigten, wo ich mal 6 oder 7 Punkte habe, aber das sollte eigentlich die Ausnahme sein. Gut, warum kann es hilfreich sein, einen Abschnitt in 2 bis 5 Punkte zu gliedern? Wilhelm Busch hat das mal sehr drastisch ausgedrückt. Man muss dem Hörer die Gliederungspunkte wie Nägel in den Kopf schlagen, an ihnen kann er die gehörte Predigt aufhängen und mit nach Hause nehmen. Und seine Regel waren 3 Nägel, ja. Alle Predigten, die ich bis jetzt von ihm gehört habe auf Kassetten, immer 3 Punkte. Das hat er schon fast zum Prinzip gemacht. Es müssen nicht immer 3 sein, es können auch mal 2 oder 4 sein oder 5. Aber bei ihm kann man das lernen, wie man Bibelworte oder Texte gliedern kann. Wie erkenne ich sinnvolle homogene Gliederungspunkte? Zuerst muss der Hauptgedanke der Botschaft klar sein und dann entwickle ich aus dem Thema heraus möglichst nahe am Text meine Gliederungspunkte. Ich will hier mal 3 Beispiele geben. Wenn ihr mal kurz einen davon mit aufschlagt, Matthäus 19, ist der bekannte Text vom reichen Jüngling. Matthäus 19, Vers 16 bis 22. So, ich habe mal 1982 eine Jugendbundstunde im EC-Jugendbund vorbereiten müssen, über diesen Text vorgegeben. Und damals ist mir der Text so richtig aufgegangen. Wie war ich da dem Herrn dankbar, dass ich da diesen Abschnitt wirklich tief verstehen durfte. Und dann war mir klar, das Thema ist hier die wichtigste Lebensfrage. So habe ich das formuliert. Thema, die wichtigste Lebensfrage. Nämlich, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Da habe ich in der Einleitung gesprochen über die vielen belanglosen Fragen, die oft unser Leben prägen. Ja, die Frage nach Schulausbildung und Berufsausbildung. Ich meine, dass das belanglos ist, aber im Vergleich zu der Ewigkeitsfrage ist das alles relativ und vordergründig und diesseitig und ja, weniger wichtig. Und dann bin ich zu der wichtigsten Lebensfrage, zu der Frage aller Fragen gekommen. Und dann habe ich diesen Abschnitt gegliedert. Anhand des Textes bin ich entlang gegangen in 3 Unterpunkte, nämlich die Sinnfrage, die Schuldfrage und die Heilsfrage. Das kommt alles 3 hier in dem Text vor. Die Sinnfrage, der Mann ist reich, der hat geerbt, der ist steinreich und trotzdem fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Das heißt, er hat im Materialismus keinen Sinn gefunden. Ist die Sinnfrage drin? Dann die Schuldfrage. Er meint, er kann die Gebote halten. Und Jesus macht ihm klar, nicht mal das erste hast du gehalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Da spricht er die Schuldfrage an. Und dann stellt Jesus ihm eine Frage, nämlich die Heilsfrage. Willst du vollkommen sein? So geh hin. 3 Fragen, einfach anhand des Textes hier abgeleitet. Und ich habe in der Verkündigung alle Verse berührt. Ich lege den ganzen Abschnitt aus. Obwohl ich ihn unter ein Thema gestellt habe und obwohl ich 3 Gliederungspunkte habe. Und doch lege ich alle Verse, die hier sind, 16 bis 22 aus. Und ich glaube, dem sinngemäß. Dann in Lukas 4, das brauche ich jetzt nicht weiter entfalten, das war vor kurzem dran, als die Thalheimer Brüder nicht kommen konnten, bin ich ja eingesprungen, spontan, und habe da diese Botschaft über Lukas 4 weitergegeben. Die hatte ich dabei, die habe ich am Morgen mir noch eingesteckt, nachdem der Anruf kam, dass sie nicht kommen können. Und dann habe ich hier Lukas 4 weitergegeben, die Versuchung Jesu, und habe einfach das Thema genannt, eine 7-fache satanische Versuchung. Und habe aus diesem einen Satz, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden oder dass dieser Stein Brot wird, 7 Versuchungen abgeleitet. Da war jetzt mal eine 7er Zahl. Oder Lukas 16, der reiche Mann und der arme Lazarus, habe ich auch schon drüber gesprochen. Und das Thema, da darf man ruhig mal predigen über den Aufenthaltsort der Verlorenen. Das ist das Thema. Der Aufenthaltsort der Verlorenen, den beschreibt Jesus in dem ganzen Abschnitt. Und dann bringe ich 7 Punkte über den Ort der Verlorenen. Ein Ort des Bewusstseins, ein Ort der Qual und so weiter. 7 Punkte. Man darf auch mal so etwas weitergeben. Wisst ihr, die Erweckung Amerikas hat begonnen mit einer Predigt. Da hat ein Prediger namens Jonathan Edwards eine Predigt weitergegeben. Er war kurzsichtig, er musste sie mit der Stalllaterne ablesen von seinem Manuskript. Dann hat er die Predigt weitergegeben in einer Gemeinde und ihr Thema war Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Mit der Predigt hat die Erweckung Amerikas begonnen. Da hat er das Verderben, die ewige Pein der Verlorenen so drastisch ausgemalt in der Predigt, dass die Ältesten der Gemeinde sich an den Stühlen festgehalten haben und geschrien haben, Herr, rette uns, wir versinken in der Hölle. Mit der Predigt hat die Erweckung Amerikas begonnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jeden Sonntag solche Predigten hören sollten, aber schadet gar nichts, wenn auch einmal ein ganz deutliches Wort gesagt wird über Himmel und Hölle. So, also das Formulieren einer Gliederung ist sehr hilfreich in den allermeisten Fällen. Da muss man sich jetzt nicht verkünsteln, das muss sich nicht reimen und das muss nicht eine ganz tolle Architektur. Hierhin haben wir gefragt, was steht da? Was will der Text an sich aussagen? Wir haben jetzt noch keine Anwendung gemacht. Wir haben das jetzt noch nicht übertragen auf die Zuhörer. Aber jetzt kommt dieser zweite Teil, der genauso wichtig ist, der nicht fehlen darf. Jetzt geht es um die Frage, was will Gott durch den Text heute meinen Zuhörern sagen? Jetzt geht es darum, dass ich die Wahrheiten, die in dem Text sind, übertrage, dass ich sie anwende auf meine Zuhörer. Und da ist natürlich jetzt wieder die Frage, wer sind meine voraussichtlichen Zuhörer und wie stehen sie dem Text gegenüber? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin in meiner Heimatgemeinde, die ich kenne, wo ich auch die meisten Zuhörer kenne, oder ich bin irgendwo zu Gast. Wenn ich natürlich zum ersten Mal wo bin, wie wir jetzt am letzten Sonntag in Schwäbisch Gmünd, und ich war nie vorher da und kenne die Leute nicht, dann ist das schwierig. Dann darf ich mich einfach durch den Geist Gottes leiten lassen, dass ich die richtige Botschaft weitergebe. Aber in meiner Heimatgemeinde, wo ich jeden Monat einmal predige oder so, da kenne ich doch die Zuhörer. Und da darf ich mit einbeziehen in meine Vorbereitung. Gibt es bestimmte Entwicklungen, Tendenzen, Strömungen in der Gemeinde? War gerade ein Todesfall? Steht die Gemeinde in einer Bauphase? Wird da gerade ein Saal gebaut oder Jugendräume? Ist immer eine ganz heikle Phase, wenn eine Gemeinde baut. Da sind meistens Spannungen da unter den Männern. Manchmal auch unter den Frauen, weil der eine kann es besser als der andere und alle haben ihren Sachverstand und so weiter. Wir sind davor bis jetzt verschont geblieben, darf ich sagen, aber das ist bei längerer Bauzeit meistens eine ganz heikle Geschichte, wenn Gemeinden bauen. Gibt es viele Jungbekehrte in der Gemeinde? Gibt es viele Jugendliche? Sind die Kinder mit dabei in der Verkündigung? Wie am Sonntag, als da mindestens 100 Kinder gesessen sind, einer nach dem anderen, ja, so ähnlich wie in Frankenthal. Sind die Kinder mit drin? Da muss ich ja ganz andere Beispiele bringen, um auch die Kinder anzusprechen, wenn ich das weiß. Oder ist die Gemeinde sehr überaltert? Sind da ganz viele alte Leute? Dann kann ich nicht Beispiele aus der Teenagerwelt bringen. Das verstehen die da nicht unbedingt. Gibt es Lauheit in der Gemeinde, Trägheit und Bequemlichkeit? Sehr wichtig, dass ich das mit einbeziehe. Die Aufgabe des Predigers ist nämlich, die Bequemen peinigen und die Gepeinigten trösten, nicht umgekehrt. In unseren Predigten werden oft die Bequemen getröstet und die Gepeinigten noch obendrauf gepeinigt. Ja, das darf nicht sein. Da müssen wir schon Acht geben drauf, dass die Bequemen gepeinigt werden, ja, dass die in ihrer Selbstsicherheit aufgerüttelt werden und die Gepeinigten, die im Augenblick in wirklich in schweren Lebensführungen sind, dass die getröstet werden. Das ist nicht leicht, aber da dürfen wir darum bitten, dass wir wirklich die Zuhörer so erreichen mit der Verkündigung, wie sie es brauchen. So, jetzt kommen wir im Bild gesprochen in den Kreissaal. Das heißt, die Predigt entsteht, jetzt kommt die eigentliche Geburt. Das alles war Schwangerschaft bis hierhin, das waren Vorüberlegungen, das waren Stoffsammlungen, Materialsammlungen und so weiter. Und jetzt die Predigt entsteht. Und da ist meine Frage, wie bringe ich die Hauptbotschaft des Textes, was mir wichtig geworden ist, was mir klar geworden ist, das wollte Gott damals sagen, wie bringe ich das jetzt auch meinen Zuhörern rüber? durch eine Auslegung Vers für Vers, das nennt man Homilie, dass ich Vers für Vers durch den Abschnitt durchgehe, oder durch eine thematisierte Homilie, das heißt, wie ich es vorhin am Beispiel von Matthäus 19 gebracht habe, der Text wird unter ein Thema gefasst und dann gegliedert und dennoch Vers für Vers ausgelegt. Bei längeren Abschnitten kann es auch mal sein, dass ich mal einen Vers auslasse oder nur streife. Ich bin nicht verpflichtet, jetzt im perfektionistischen Sinn auf jeden Vers und Nebengedanken einzugehen. Dann ist meine Frage, welche biblischen Lehren soll der Hörer verstehen? Was sind da für biblische Lehren drin? Ist da die Lehre von der Rechtfertigung drin in dem Text? Ist da die Lehre drin von der Entrückung? Ist da die Lehre drin von der Stellung des Gläubigen in Jesus? Oder ist da die Lehre drin von der Wiederkunft Jesu? Oder was auch immer, ja? Was ist da drin? Was sind da für biblische Lehren drin? Von welchen Stellen her ist Trost, Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung möglich? Auch ganz wichtig. Dann will ich auch wirklich diese Stellen verwenden und sie anwenden auf die Hörer und will sagen, schaut, hier Johannes der Täufer im Gefängnis, er ist in Anfechtung. Und kennen wir nicht auch solche Gefängnisse? Sind wir nicht auch manchmal im Gefängnis einer Krankheit oder einer Depression? Und dann wollen wir uns diese Ermutigung Jesu auch hier schenken lassen. Das ist wichtig. Anwenden auf die Hörer. Von welchem Vers her kann ich unerrettete Hörer ansprechen? Evangelisieren. Ist da ein Vers oder eine ganze Passage, die ich verwenden kann, um das auch anzuwenden auf noch Nichtgläubige, die doch meistens da sind in unseren Versammlungen? Wann werden wir mal wirklich nur Wiedergeborene vor uns haben? Das ist doch selten der Fall, nach meiner Einschätzung. Und darum wichtig, dass ich auch immer wieder ein evangelistisches Wort an die Verlorenen richten kann. Welche Bibelstellen sollte ich zitieren in der Predigt oder sogar aufschlagen lassen? Mein Ideal ist, nicht mehr als 2 bis 3 Bibelstellen aufschlagen zu lassen während der Verkündigung. Bei einer Bibelarbeit unter Umständen mehr, wo wir alle die Bibeln vor uns haben, wo wir am Tisch sitzen, da kann man natürlich ein paar mehr aufschlagen lassen, was gebraucht wird. Aber in der Verkündigung am Sonntag 2 bis 3 Stellen. Und das habt ihr vielleicht schon beobachtet, das mache ich meistens, dass ich irgendeine wichtige Parallelstelle aufschlagen lasse und die dann auch kurz auslege, um den Text zu erhellen. Aber hüten wir uns vor Extremen. Die Extremen würden lauten, gar keine andere Stelle einbeziehen, nur an dem Text kleben. Und das andere Extrem ist viel häufiger, dass Verkündiger die Leute in der Bibel umeinander jagen und 10, 15 Stellen aufschlagen lassen. Da gibt es Leute, die meinen, das sei die optimale Predigtweise. Je mehr Bibelstellen in einer Predigt aufgeschlagen werden, desto gesegneter war die Predigt. Aber das kann ich nicht mir vorstellen. Da kann ich auch zu Hause eine Konkordanz nehmen und eine nach der anderen aufschlagen. Ja, das ist dann keine Auslegung mehr. Das ist ein Umeinandergejage in der Bibel. Das ist also nicht meine Idealvorstellung. Wenn ihr da anders denkt, lasse ich das stehen, aber kann ich mir schlecht vorstellen. Welche Wahrheiten und Gedanken kann ich auf die Zuhörer anwenden? Ganz konkret, Wahrheiten, die da drin sind, wie kann ich die anwenden? Auf ältere Hörer, auf Junggläubige, auf Verlorene oder auf Kinder, die in der Versammlung sind. Ja, oder Teenager. Wie kann ich es anwenden? Auf bestimmte Gruppen unter meinen Zuhörern. Und es ist manchmal zu hören, dass nach Predigten jemand betet, wenn da einer Amen gesagt hat, betet ein Bruder und sagt, Herr, zeige uns durch deinen Heiligen Geist, wie wir diese wunderbaren Gedanken anwenden können. Wenn einer nach einer Predigt so betet, dann stimmt da was nicht, dann ist da was faul. Da kann ich nur sagen, nein, das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Gedanken anzuwenden, sondern das ist die Aufgabe des Predigers, die Wahrheiten der Bibel anzuwenden. Natürlich hilft da der Heilige Geist, natürlich ist da der Heilige Geist dabei, anders geht es natürlich nicht. Aber ihr versteht, was ich sagen will, ich mache mir da schon Gedanken. Nicht einfach nur auslegen und die ganze Anwendung dem Heiligen Geist überlassen wollen. Ich weiß, dass der Heilige Geist so souverän ist, dass er dann auch Bibelaussagen anwenden kann auf die Hörer und sie ins Licht stellen. Das weiß ich, das habe ich selber auch an mir schon erlebt. Aber es ist durchaus legitim und erstrebenswert, selber sich da Gedanken zu machen. Sechstens, von anderen lernen. Auch vor uns hatten schon Leute den Heiligen Geist, ja, und nach uns werden auch noch welche den Heiligen Geist haben, nehme ich an, wenn der Herr nicht vorher kommt. Und darum dürfen wir auch mal schauen, wie hat denn Luther diesen Psalm ausgelegt? Luther war ein hervorragender Psalmenausleger. Die Psalmenauslegung von Luther steht da unten im Regal. Könnt ihr euch gerne ausleihen, ja? Oder wie haben die Erweckungsprediger diesen Text verstanden und ausgelegt? Wie hat das Wilhelm Busch gemacht? Das ist ein genialer Prediger gewesen, ja, Wilhelm Busch. Oder wie versteht William MacDonald diesen Text oder andere Ausleger? Vorsicht allerdings bei kirchlichen Auslegungsreihen und Kommentaren, wie zum Beispiel die Wuppertaler Studienbibel, im Blick auf folgende Themenbereiche: Sakramentsverständnis, Gemeindeverständnis, Lehre von den letzten Dingen. Da ist nicht alles biblisch, was da in der Wuppertaler Studienbibel zu finden ist. Sie enthält sehr viel Wertvolles, besonders die Bände von Werner de Boer. Aber Vorsicht bei diesem Bereich. Man muss halt wissen, aus welchem Hintergrund kommt der Ausleger. Grundsätzlich gilt also, auch andere hatten den Heiligen Geist. Wir brauchen keine Berührungsängste haben, aber wir müssen wissen, aus welchem Lager dieser Ausleger kommt. Kommt er aus einer exklusiven Brüderversammlung, da werde ich auch an manchen Stellen aufpassen müssen. Aber ich kann überall wertvolle Gedanken noch finden und verwenden. Siebtens, Beispiele, Bilder und Illustrationen. Hier geht es jetzt um die Verstehbarkeit und Merkbarkeit des Textes. Und es ist ganz wichtig, dass ich den Text so rüberbringe, dass er verstanden wird. Und mein Wunsch ist oft auch mein Gebet: Herr, schenk du, dass der älteste Zuhörer mich verstehen kann heute Morgen, und schenk auch, dass der jüngste Zuhörer mich verstehen kann. Wenn das gelingt, dann werden die in der Mitte auch verstehen. Davon bin ich überzeugt. Die Ältesten müssen uns verstehen können, die nicht mehr so viel Kapazität haben einfach, und auch die Jüngsten. Wenn das gelingt, dass schon die Teenager uns wirklich verstehen oder Sonntagsschüler, das wäre wirklich großartig. Und wisst ihr, wo mir das neu wichtig geworden ist? Ihr habt vielleicht noch das Matthäusevangelium aufgeschlagen. Bitte schaut mal kurz mit mir in Matthäus 13. Matthäus 13, Vers 19. Da ist ja das Gleichnis vom sogenannten vierfachen Ackerfeld. Und dann legt das der Herr Jesus selber aus. Matthäus 13, Vers 18, 19. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Wann kann der Böse das Wort Gottes aus den Herzen reißen? Wenn es jemand hört und nicht versteht. Geht doch uns auch so, ja? Wenn wir etwas nicht verstehen, damit können wir doch nichts anfangen. Das geht doch nicht in Fleisch und Blut. Hier, das habe ich mir unterstrichen. Wenn das Wort nicht verstanden wird, dann kommt der Arge, der Böse, und reißt es weg. Das kann keine Frucht bringen. Und genauso in Vers 23, da wird von dem Hörer gesprochen, der gute Erde hat in seinem Herzensboden, wo aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Das hat der Herr Jesus zusammengeknüpft. Hören und verstehen. Und darum muss das, was wir weitergehen, verstehbar sein. Auf einem Niveau, was der Hörer verstehen kann. Und auch so anschaulich, dass er es verstehen kann. Ihr wisst, es gibt da einen Satz: einfach predigen, aber nicht simpel. Das ist ein Unterschied, ja. Einfach. Unsere Botschaften sind oft viel zu kompliziert. Einfach. Die Bibel ist einfach in ihrem Aufbau, in ihren Wahrheiten. Einfach, aber nicht simpel. Simpel ist was anderes. Das streben wir nicht an, aber einfach. Und manche Gemeindeglieder denken vielleicht im Stillen nach mancher Predigt, das ist schon ein Problem mit unserem Pastor oder Verkündiger. Die ganze Woche über bekommen wir ihn nicht zu sehen und sonntags verstehen wir ihn nicht. So darf es unter keinen Umständen sein. Wisst ihr, was ich glaube, was eine der Hauptnöte in den Kirchen ist? Viel zu intellektuelle Predigten. Oft meilenweit über die Köpfe der Leute hinweg. Irgendwelche intellektuellen Ergüsse, Kanzelvorlesungen im Grunde, ja, wo irgendwelche hochgeistigen Gedanken aus dem Studium da verarbeitet werden, wo vielleicht auch ein paar intellektuelle Leute unter den Zuhörern sind, die will man erreichen. Meilenweit über die Köpfe und die einfache Hausfrau, die da ist, oder eine ältere Frau, die ein Trostwort haben möchte, nur Steine und kein Brot. Aber auch bei uns, in unseren Reihen, wollen wir durchaus hier bleiben. Ich glaube, dass viele unserer Botschaften zu kompliziert sind. Gar nicht vom Gegenstand her, sondern von der Art her, wie sie rübergebracht werden. Daran wollen wir arbeiten, ihr lieben Brüder, dass wir verstehbar predigen und dann wird es auch merkbar. Und darum fragen wir, hat der Text, den wir auslegen wollen, selber Bilder? Sind da Bilder im Text enthalten? Zum Beispiel bei Lebensbildern, wenn ich über einen Mann spreche oder eine Frau, über Abraham oder über Maria, dann ist das natürlich schon viel anschaulicher, wenn da eine Person im Mittelpunkt steht oder eine Handlung. Dann brauche ich weniger Bilder als bei lehrhaften Abschnitten der neutestamentlichen Briefe. Wenn ich über den Römerbrief predige oder über den Epheserbrief, dann brauche ich natürlich mehr Bilder in der Verkündigung, als wie wenn ich predige über Petrus in der Verleugnung. Da steht schon so eine konkrete Handlung vor den Hörern, da brauche ich nicht mehr viele Beispiele jetzt in den Text hineinzutragen. Passen die Bilder und Beispiele wirklich zum Text oder erzähle ich sie nur, weil sie so unterhaltsam sind? Müssen wir uns ehrlich fragen, habe ich mich auch schon ertappt, dass ich da doch eine Geschichte reinflechte, um, ja gut, vielleicht mal kurz um aufzulockern, das ist auch berechtigt, aber manchmal auch nur um was loszuwerden oder um Zeit zu füllen oder so, das darf nicht sein. Und dann sind die Dinge, die ich erzähle, die Beispiele, die Bilder, sind sie wahr oder übertrieben? Ein bekannter Evangelist, in dessen Fußstapfen ich mal gewandelt bin, der hat gesagt, nachdem er mal so eine Story erzählt hatte, und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden. Ja, nach dem Motto, das halte ich nicht für gut. Ja, und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden. Dann muss ich gleich sagen, dass ich jetzt eine fiktive Geschichte erzähle, ja, dass ich mir jetzt was ausgedacht habe. Warum nicht? Das kann ich ja sagen. Manche Aussagen von Verkündigern müssten unter der Rubrik abgelegt werden, gelogen zur Ehre Gottes. Das ist hart, aber trifft die Wahrheit. Hat sicher bei mir auch schon das eine Mal oder das andere Mal stattgefunden, aber das ist nicht gut. Sind die Beispiele anstößig, zum Beispiel aus der Seelsorge? Es darf nicht sein. Wenn, dann wirklich nur mit Erlaubnis oder von Leuten, die schon gestorben sind oder wo wirklich niemand draufkommen kann, wer das sein kann von weit weg, dann kann ich das schon mal bringen, aber auf keinen Fall hier aus der eigenen Gemeinde. Oder sind die Beispiele langweilig? Die Bekehrung Zinzendorfs, die ist inzwischen bekannt, ja, wie er in der Gemäldegalerie in Düsseldorf stand und das Bild gesehen hat, was das tat ich für dich, was tust du für mich, das kann ich auch nicht jeden Sonntag bringen. Also anschauliche, lebendige, gute Beispiele, die wirklich Wahrheiten des Textes erhellen und erläutern, verstehbar machen. Wie finde ich gute Bilder und Beispiele? Am besten sind Beispiele aus dem eigenen Leben. Das ist immer am urwüchsigsten. Eventuell auch eine Beispielsammlung anlegen. Aus Büchern und Zeitschriften, aus anderen Predigten. Es gibt ein Buch, Mach ein Fenster dran, von Schäfer. Der Ralf hat das, wenn sich das jemand ausleihen will von euch. Vielleicht haben es noch andere. Unsere Predigten sollen aktuell und lebensnah sein. Den Zuhörer interessiert im Grunde weder Abraham noch Salomo. Ja, die haben vor ein paar tausend Jahren gelebt. Aber der Zuhörer will wissen, wie er mit seiner Familie umgehen kann, mit seinem Stress am Arbeitsplatz, mit seiner Sexualität. Und genau dazu hat die Bibel durch Abraham und durch Salomo und andere Wesentliches zu sagen. Und darum predigen wir diese Texte. Aber sie müssen so gepredigt werden, dass das wirklich in das Atom- und Computerzeitalter passt. Achtens, die Niederschrift. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Schluss. Bei einer Bibelarbeit, Ist es gut, sich ein Stichwortkonzept zu machen? Das mache ich nicht gerne, eine Bibelarbeit vortragen, vorlesen mit 10 DIN A4 Seiten oder so. Das ist nicht gut. Ein Vortrag, den kann ich auch vortragen, ja, wie der Name sagt. Oder eine Predigt, da kann ich auch eine wörtliche Niederschrift weitergeben. Aber eine Bibelarbeit, da würde ich empfehlen, ein Stichwortkonzept zu machen. Wichtige Aussagen, Zitate natürlich wörtlich ausschreiben. Aber bei einer Predigt am Anfang wäre es gut, die ganze Predigt wortwörtlich niederzuschreiben. Wortwörtlich. Ich muss sie dann nicht ablesen, ich kann mir dann später einige Dinge frei vortragen, die Beispiele zum Beispiel, oder ich kann vielleicht eine Erzählung oder gute, wichtige Gedanken kann ich frei bringen, aber ich würde sie trotzdem wortwörtlich niederschreiben. Eventuell Hauptpunkte und wichtige Aussagen einprägen, einen guten, möglichst interesseweckenden Einstieg wählen und am Schluss den Sack gut zubinden. Den Hörer vor einen Weg stellen, niemals vor ein Labyrinth. Ich habe schon oft Predigten gehört, da das ist ein Problem mit dem Schluss. Entweder kreist der Hörer nochmal einige Runden, bis er dann so langsam zur Landung ansetzt und dann startet er doch nochmal durch und irgendwann stürzt er dann jäh ab, ja. Und weil er merkt, einige haben schon auf die Uhr geguckt. Das ist kein guter Schluss, aber es wäre auch nicht gut, wenn einfach ganz plötzlich, so, das war der letzte Vers, Schluss, ja, sondern am Schluss, da muss nochmal zusammengebunden werden, der Sack. Sonst nimmt der Hörer den Sack auf die Schulter und er ist offen und bevor er unten die Treppe runter ist, hat er seinen Inhalt verloren. Das muss am Schluss nochmal zusammengebunden werden, die wesentlichen Aussagen nochmal konzentriert gebracht werden oder eine Anwendung, eine Ermutigung. Der Hörer muss wissen, was er jetzt tun soll nach der Predigt. Das ist wichtig. 9. Kontrolle. Wenn ich niedergeschrieben habe, sollte ich mich wirklich nochmal fragen, sagt die Predigt aus, was der Text sagen will? Ist die Botschaft richtig gewichtet? Oder kommen die Hauptaussagen zu kurz? Habe ich mich auf irgendwelche Nebengleise begeben? Habe ich Nebengedanken jetzt ausgeführt? Exkurse gemacht zu irgendwelchen Banalitäten? Ist richtig gewichtet? Kommt der Hörer in seiner Sprache und in seiner Sache vor? Die Silvia hat schon mal gesagt nach einer Predigt zu mir, heute war für unsere Teenager nichts dabei. Das muss mir sagen lassen, ja? Fällt mir nicht leicht, immer wieder an alle Altersgruppen zu denken, gerade an diese Altersgruppe. Aber das ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wen haben wir vor uns, wenn wir hier predigen? Wir wissen es doch ungefähr. Und dass wir versuchen, wirklich alle Gruppen anzusprechen. Die Frauen, die Männer, die Jungen, die Alten, die Gläubigen und auch die Ungläubigen. Dann, wenn ich soweit bin, Endkontrolle gemacht habe, Dank und Bitte. Nach der Geburt eines Kindes ist das Herz voller Dank. Der Herr hat's geschenkt. So sollte auch unsere Haltung sein, wenn die Predigt geboren ist. Herr, danke für alles, was du mir geschenkt hast. Du hast mich zuerst beschenkt. Paulus sagt mal, es soll der Ackermann, der das Feld bestellt, die Früchte zuerst genießen. Und so geht's uns auch, wenn wir Predigten vorbereiten. Wir sind die, die zuerst gesegnet werden. Habt ihr das nicht auch schon erlebt, dass man zuerst reich beschenkt ist und dann kann man weitergeben an andere? Und darum der Dank an den Herrn und dann die Bitte um Gottes Beistand bei der Weitergabe der Botschaft sowie um sein Wirken an den Hörern. Ich empfehle euch auch die Botschaft von der Ehefrau oder, wo noch nicht verheiratet, von einem Freund lesen zu lassen. Bitte nicht zu stolz sein. Für Anregungen und Korrektur offen sein. Das ist eine heikle Sache. Da hat man sich viele, viele Stunden da mit dem Text beschäftigt und hat das da rein investiert. Und jetzt hat man das zu Papier gebracht. Und jetzt kommt da einer und zerpflückt da was. Ja? Oder ist damit nicht einverstanden oder dem fehlt noch was und so. Da muss man aufpassen, dass man da nicht stolz ist, sondern wirklich sich sagen lässt und das durchprüft. Das kann sehr wertvoll sein, was da noch ergänzt wird oder korrigiert. Und dann Nachträge gleich in die Botschaft einarbeiten. Wenn ihr die Botschaft gehalten habt, kann es sein, dass ihr sogar schon während der Verkündigung merkt, oh, das ist jetzt garantiert unverständlich. Hier habe ich jetzt so einen Sprung gemacht. Das merke ich schon manchmal bei der Verkündigung. Das war jetzt nicht glücklich, wie ich jetzt hier gesprungen bin oder so. Und auch hinterher, ich habe in meiner Frau die beste Kritikerin. Die hat es inzwischen so gelernt, meine Predigten zu beurteilen. Da höre ich auf Silvia mehr als auf alle anderen, weil sie wirklich inzwischen das sehr gut rausbringt, was gut war und was nicht gut war. Und dann arbeite ich das in die Botschaft gleich ein. Mach mir gleich ein Zettelchen und schreib das drauf und tu das in die Glasichthülle dazu. Und sollte ich die Botschaft irgendwann noch einmal wo weitergeben, was bei mir natürlich öfters vorkommt, dann arbeite ich das ein. Wenn ich das nicht gleich aufschreibe, ist das weg. Und das wäre schade drum. Darum mach das bitte. Gleich einen Zettel dazu nehmen und festhalten. Danach der Verkündigung, Vorsicht vor Hochmut und vor Depression. Der Teufel kommt da von beiden Seiten. Entweder, wenn es gut gelaufen ist, dann will er uns hochmütig machen. Und es ist natürlich auch eine große Gefahr, wenn man nach der Verkündigung gelobt wird. Und es gibt da Leute, die, besonders Frauen, die es einem da schon schwer machen können und manchmal wirklich in einer Weise loben, dass das einem schon gefährlich werden kann. Elia Schrenk hat mal gebetet, Herr, bewahre mich vor denen, die mir mit dem Weihrauchpfännchen nachlaufen. Da gibt es schon einige, die mit dem Weihrauchpfännchen rumrennen. Bitte mach das nicht, ja. Bei mir und auch bei anderen Verkündigern nicht. Mach das nicht. Leute nach der Verkündigung hochjubeln, aber auch nicht niedermachen nach der Verkündigung. Das ist natürlich noch schlimmer. Bitte auch das nicht, sondern wirklich, wenn etwas Berechtigtes zu sagen ist, zuerst auch das Positive anerkennen und dann in der richtigen Weise aufmerksam machen. Es muss auch gar nicht gleich nach der Verkündigung sein. Da ist man sehr verletzlich, gerade dann, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ja. Deswegen seid da bitte vorsichtig, wenn ihr selber der Verkündiger seid oder auch bei anderen. Der Satan ist da sehr auf der Hut im Blick auf Hochmut und auch Depression. Er kann von der anderen Seite kommen, dass man unter dem Teppich rausgeht und denkt, oh, das war ja überhaupt nichts und nie mehr predige ich und so weiter. Und Gott hat vielleicht jemanden ganz besonders gesegnet durch die Verkündigung. Wir kommen zum Schluss. William Quayle fragte einmal, soll Predigen nur das Ausarbeiten und das Vortragen einer Predigt sein? Da irren Sie sich. Predigen sollte das Ausarbeiten des Predigers sein und das soll den Hörern vermittelt werden. Merkt ihr, was er sagt? Der Unterschied? Nicht nur das Ausarbeiten einer Predigt, das ist das Ausarbeiten des Predigers. Da arbeitet Gott, da arbeitet sein Heiliger Geist zuerst einmal an mir, hoffentlich. Und das wird dann den Zuhörern vermittelt werden. Da wird es dann deutlich, ob es eine Predigt ist oder eine Botschaft, wie wir eingangs gesagt haben. Und darum wünsche ich uns die Haltung des Schriftgelehrten Esra. Von dem heißt es in Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Seht ihr, das ist die richtige Haltung. Das Herz darauf gerichtet, Gottes Wort zu erforschen und zu tun und dann zu lehren. In dem Dreiklang. Erforschen, tun, lehren. Wie bei Esra. Und der Herr Jesus lehrt uns im Matthäusevangelium, das habe ich heute Morgen noch in meiner stillen Zeit gelesen, darum habe ich es hier noch eingefügt. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Darum geht's, dass wir treue und kluge Knechte sind, die dem Gesinde Speise geben zur rechten Zeit. Das ist unser Vorrecht. Wir dürfen dem Volk Gottes Speise geben. Und das ist was ganz Großartiges. Wenn wir uns doch dessen bewusst werden und dem Wunsch in unserem Herzen haben, ja, ich möchte so ein treuer und kluger Knecht sein. Wenn der Herr kommt, dann soll er mich bei der Arbeit finden. Und das soll meine Arbeit sein in der Gemeinde, neben meiner beruflichen Arbeit. Das soll meine Arbeit sein, dem Gesinde, dem Volk Gottes Speise geben. möchte uns dazu der Herr wirklich reich segnen. Als letztes verweise ich noch auf das verwendete Material. Ich habe einen Lehrvortrag auf Kassette gehört von Fred Kolwin über Geistesleitung. Ich habe Ernst Meyers Hefte über Mitarbeiterschulung, Heft 21 bis 24 einbezogen. Ich habe das Buch von Haddon Robinson verwendet, Wasser auf dürres Land. Die Videoträge, Vorträge von Dr. Helge Stadelmann über Homiletik und von Werner Weiland einen Vortrag vom Text zur Predigt, ebenfalls ein Lehrvortrag.